Nur ich habe halt daraus gelernt tatsächlich, dass ich, hätte ich mich nicht auf das Level der Chaoten begeben, hätten sie mich null respektiert.
Und du hast dann das Gefühl, also es gibt vielleicht zwei Managementstile, die beide hätte funktionieren können. Also entweder der Diktator zu sein oder eher der Mannschaftskapitän mehr auf Augenhöhe und alle zusammen und so. Aber sei ehrlich in dem Weg, den du gehst und täusch nicht an, du seist der Mannschaftskapitän, wenn du dich dann aber eigentlich am Dienstag wieder wie der Diktator verhältst.
Niemand versteht mehr, wenn du Bullshit machst, wie Leute, die wirklich von der Straße kommen und eben diesen Streetgang-Background haben, die merken doch sofort, wenn da irgendwas nicht stimmt und wenn du blöffst.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei HipHop.de und herzlich willkommen bei Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Wir haben heute eine Sonderfolge. Es ist das erste Mal, dass wir beim Learnings-Podcast beim Handelsblatt einen Interviewgast haben. Und es ist das erste Mal, dass wir die Podcast-Aufzeichnung gleichzeitig als Video-Interview auf HipHop.de ausstrahlen. Denn wir haben heute ein Thema, das für euch alle beim Handelsblatt genauso interessant sein wird wie für alle bei HipHop.de. Denn Eva Ries ist heute zu Gast. Am 17. März erscheint dieses Buch Wu-Tang is Forever im engsten Kreis der größten Band der Welt, denn Eva hat eine wilde Geschichte, die sie uns gleich erzählen wird. Ich versuch's mal ganz kurz, um dich hier richtig zu introducen. Du bist mit Ende 20 nach New York gekommen, um da bei einem Label zu arbeiten und dein erster Job dort wurde das Debütalbum einer bis dahin noch unbekannten Gruppe zu betreuen, international, und das war Enter the Wu-Tang und damit eins der legendärsten Rap-Alben aller Zeiten. Du hast dann 20 Jahre mit der wahrscheinlich besten und wahrscheinlich auch chaotischsten Rap-Gruppe aller Zeiten verbracht. Und da gibt's eine Menge Sachen daraus, die erstens für Rap-Fans wahnsinnig interessant sind und zweitens, aus denen man sehr viel lernen kann. Deshalb hallo und schön, dass du hier bist.
Danke, Tobias. Schön, dass ich hier bin. Ja, super. Es sind sogar mehr als 20 Jahre.
Du kennst sie jetzt schon seit 30 Jahren.
Fast 30.
Und arbeitest also bis heute mit RZA zusammen. Ja.
Genau. Und die anderen habe ich auch öfters mal wieder gesehen. Also das heißt zuletzt, glaube ich, 2019 am Roskilde Festival in Kopenhagen.
Als man noch Festivals hatte. Ja. Aber es geht ja bald wieder los.
Genau.
Ja, ich habe das Buch schon gelesen und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe noch eine Menge dazugelernt natürlich über den Wu-Tang Clan. Und okay, lass mal ganz am Anfang anfangen. Denn ich glaube, das fand ich einfach schon so krass da dran. Anfang der 90er war es und du hattest jetzt diesen neuen Job und warst dann noch gerade in den Flitterwochen, als du dann zum ersten Mal reingehört hast, aha, das ist diese Gruppe, mit der arbeite ich jetzt. Und hast dann zum ersten Mal dieses Album gehört. Was waren deine Gedanken und Gefühle?
Wow, ja, also als ich zum ersten Mal die Vorabkassette, also weiß ich noch, von Enter the 36 Chambers gehört habe, war ich alles andere als positiv überrascht. Ich fand es ziemlich grauenhaft. Und das heißt,
kleiner Spoiler, du warst kein Rap-Fan.
Ich war überhaupt kein Rap-Fan. Ich war alles andere als ein Rap-Fan. Ich war ein Rock-Fan. Mhm. Ich war ein Heavy-Metal- und ein Hard-Rock-Fan. Das war mein Erfahrungshorizont. Das war auch die Musik, die ich privat gehört habe. Ich hatte überhaupt noch nie irgendwie Ansatzpunkte mit Hip-Hop oder überhaupt schwarzer Musik oder irgendwas in der Art. Mhm. Deswegen, also als ich diese Vorabkassette gehört habe, war ich wirklich so schockiert, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, du, ich glaube, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht. Was ist das für ein Scheiß? Es war buchstäblich so, dass ich geweint habe. Wir waren in Hawaii, in unserem Honeymoon, wie man so schön sagt, am Strand. Und da habe ich in meinem Walkman dieses, oder wie das Zeug damals hieß, ich weiß gar nicht mehr, war das ein Walkman, ja, wo man Kassetten reingelegt hat und einen Kopfhörer auf hatte. Dann habe ich das gehört und gleich gesagt, mein Gott, ein Riesenfehler, was soll das? Was soll ich mit denen jemals machen? Wer wird das kaufen? Ja, mein erster Gedanke im Marketing ist natürlich immer, wer sind unsere Konsumenten, wer sind die Käufer? Und da war für mich völlig unklar, wer das sein sollte oder wer sowas hört, freiwillig.
Wegen dem Sound und wegen dem
Dem Sound und auch das, was ich von diesen Texten überhaupt verstanden habe. Ich habe vielleicht nur 25% verstanden. Mhm. Wegen diesem Wu-Tang-Slang und überhaupt.
Aber du hast zum Beispiel den Skit verstanden, in dem es darum geht, wer Menschen auf originellere Art und Weise foltern kann.
Genau, den Torture-Skit, den habe ich verstanden, zwischen Method Man und Raekwon. und habe dann eben auch gesagt, was sind das nur für Schweine, was sind das für Tiere, wer macht denn sowas, wer redet denn über sowas? Ja, ich denke nur an Rusty Screwdrivers und habe dann einfach also zu meinem Mann gesagt, das ist der größte Fehler, den ich je gemacht habe, da hätte ich genauso gut nach Nashville gehen können und Country machen, weil Country habe ich genauso gehasst wie Hip-Hop. So, und so, das war also mein, der Einstand sozusagen.
Also das war dein Traum, im Musikbusiness zu arbeiten, aber Rap-Gruppen standen halt nicht so ganz oben auf der Liste vorher.
Überhaupt nicht.
Was sich dann aber über die nächsten Jahre geändert hat.
Genau. Also ich war halt, ja, aber ich habe mich in mein Schicksal gefügt, weil ich habe ganz kurz überschlagen, was sind jetzt eigentlich meine Optionen? Den Job wieder abzugeben, also quasi meinen Chef zu informieren, dass das Unsinn ist, dass ich das nicht machen kann. Und die Alternative, das Land verlassen zu müssen, nach Deutschland zurückzugehen und dort als ein Loser nach Deutschland zurückzukehren, basically zu sagen, ich habe hier den Job abgebrochen, weil es mir irgendwie persönlich nicht gefallen hat. Das war ja keine Option. Also habe ich gedacht, ich muss mich da durchbeißen.
An welchem Punkt hast du denn später gemerkt, dass da doch was geht? Weil am Ende, weißt du, du hättest ja auch einfach abbrechen können. Dann würdest du heute sagen, ich hätte mal fast mit dem Wuthenklein gearbeitet. Genau. Und wirst wahrscheinlich dir bis heute den Arsch beißen, dass du es damals nicht gemacht hast, nicht durchgezogen hast.
Genau.
Aber es war ja nicht so, dass du irgendwie direkt erkannt hättest, das ist zwar schweineanstrengend, weil da kommen wir gleich noch zu, es war sehr anstrengend, sondern aber dass du gesagt hättest, aber ich glaube an dieses Ding. Du hast ja erst gar nicht dran geglaubt.
Nein, ich habe null dran geglaubt, aber ich muss auch sagen, da muss ich auch ganz ehrlich sein, es war genauso damals bei Nirvana, da habe ich auch im ersten Moment nicht dran geglaubt, als ich
Haut sie hier so nebenbei mal raus, dass sie auch mal mit Nirvana gearbeitet hat, nur um noch so eine legendäre Gruppe bei ihr zu nennen.
Aber es war sehr ähnlich, weil auch bei Nirvana damals, Nevermind, waren die Hörgewohnheiten, ja, es war halt kein Mainstream. Es war auch kein konventioneller Rock, ja, es war einfach dieser Grunge und dieser Alternative Rock, was wir alle nicht einschätzen konnten zum damaligen Zeitpunkt. Und genauso war es mit Wu-Tang 36 Chambers. Es war ein anderer Produktionsstil, es war sehr minimalistisch, es war sehr rough und wirklich hardcore. Und damit konnte ich halt aus meiner Welt, aus der ich kam, in dem Moment nichts anfangen.
Klar, verständlich. Vielleicht reden wir auch kurz über Nirvana. Das war ja vorher dann schon, ne, die erste legendäre Band, auf die du getroffen, oder du hast auch mit Guns N' Roses gearbeitet. Also auch eine legendäre Band vielleicht, aber gerade Nirvana finde ich auch krass, und auch weil Nirvana damals ja auch noch nicht bekannt war.
Ja.
Ne? War noch ganz am Anfang. Und das Interessante an der Story war dann auch, ja, du hast die vor dem Durchbruch betreut. Ist eine Geschichte vorgefallen, die du vielleicht gleich erklären kannst, die damit endete, dass du denen mitgeteilt hast, dass sie sich doch bitte ficken sollen. Und hast dann daraus das Fazit gezogen, nur wenn man mit gleichen Mitteln dagegen hält, verschafft man sich den nötigen Respekt. Das war so ein bisschen, was du, also vielleicht eine Erkenntnis, die dir geholfen hat, auch für die nächsten Jahre mit dem Wu-Tang Clan.
Korrekt, ja.
Was war da los?
Ja, wie soll ich das erklären? Also ich war buchstäblich erst 2 Wochen bei meinem ersten Job in der Musikindustrie. Das heißt, als Product Manager für Geffen Records war mein erster Job. Vorher war ich ja Fotografin und alles mögliche andere. Und traf ich, auch ähnlich wie die Parallele mit Wu-Tang Clan, die erste Band, die ich im Geffen-Job getroffen habe, 2 Wochen nach Anfang, war Nirvana. Und zwar im Aladdin in einem Club in Bremen. Und da keiner von unserer Firma Bock hatte, da hinzufahren an einem Sonntagabend oder an einem Wochenende, wo die Leute lieber vor Tatort gucken, daheim im schönen Familienkreis, wurde ich da abkommandiert, aber auch natürlich, weil ich der Product Manager war von Nirvana, da hinzufahren. Naja, und dann habe ich halt gesagt, ich fahre da nur hin, sozusagen, wenn mein Mann mich fährt. Ich fahre da nicht mit der Bahn oder irgendwie selber da bei Nacht und Nebel, sondern er ist dann halt mitgefahren. Ja, und da sind wir in diesen Club gekommen. Da war erstmal alles friedlich. Ich hatte ja eigentlich auch noch Sonic Youth zu betreuen. Die waren nämlich der Hauptact damals. Mhm. Also die waren buchstäblich der Headliner und Nirvana war ja nur im Vorprogramm. Und ich habe beide Bands beim Soundcheck begrüßt, habe mich vorgestellt, habe ihnen Geschenke überreicht. Diese Geschenke waren schöne Magazine wie Time und Newsweek, die ich extra noch irgendwo in der Tankstelle gekauft hatte für die Amerikaner. Und dann halt Haribo-Süßigkeiten und so einen komischen Basketballkorb, wo man, wenn man Abfall reinwarf, dann hat er gejubelt.
Hatte ich auch mit 13, ja.
Gestanden. Ja, genau. Sowas habe ich für Nirvana gekauft an der Tankstelle und bin dann mit dem Zeug, also auch für Sonic Youth, damit alle haben genau dasselbe gekriegt, damit sie sich nicht streiten. Mhm. Also dann habe ich eben diese Sachen, die Geschenke überreicht, eine Karte von mir, Welcome to Germany, und dann mein Geffen Records Visitenkarte an alle gegeben. Und ja, und die waren ganz nett, haben mir alle nett die Hand geschüttelt, freundlich gelächelt, und dann hieß es nach der Show, treffen wir uns alle und gehen zusammen zum Dinner. So weit, so gut. Also wir dachten, geht ja eigentlich recht easy, ne, mit denen. Gut, und dann kam es gar nicht zu dem Dinner jemals, weil schon nach dem Set von Nirvana, was ziemlich holprig war und mich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt hat, aber den Leuten hat es, glaube ich, gefallen, hat sich rausgestellt, dass Nirvana, ich bin dann wieder in die Garderobe gegangen, um sie eben zu treffen nach dem nach dem Gig direkt. Und dann habe ich halt eine absolute Zerstörung vorgefunden. Das heißt, alle Möbelstücke in diesem Raum waren zerlegt, komplett zerlegt, Tische zerhackt und Stuhlbeine abgebrochen und buchstäblich alles Müll, nur Müll überall. Und zusätzlich hatten sie noch Feuerlöscherschaum über alles gesprüht. Und das einzige, der einzige Gegenstand, der überhaupt noch intakt war in dem Raum, war ein Spiegel. Ein kleiner Spiegel, der da an der Wand hing, den hatten sie noch nicht irgendwie kaputt gemacht. Und da habe ich dann gesagt, da habe ich so eine Wut bekommen, als ich das alles gesehen habe, so wirklich so eine maßlose Wut, dass ich gesagt habe, was mache ich, wenn mir jetzt einer von denen unter die Finger kommt, dann drehe ich ihm die Gurgel rum. Ja, ich mache irgendwas. Also ich war so wütend, ich habe richtig gezittert und habe dann rumgeguckt, wo die sind. Ich habe gesehen, dass die Sporttaschen da noch sind, die konnten also nicht gegangen sein, ohne sich zu verabschieden. Also irgendwo, ihre Sachen waren noch da, aber wie gesagt, die Jungs hatten sich versteckt. Und dann habe ich einen Rodi gesehen, der mir entgegenkam, einen Amerikaner, den mir sofort geschnappt habe und gesagt, hast du einen Sharpie bei dir? Sagt er, ja, hier, kannst du haben, den weggenommen und an den Spiegel geschrieben, fuck you two assholes, weil was die Sache war, ich habe in dem ganzen Müll, in diesem Rubble, was ich vorgefunden habe, meine zerknitterte Visitenkarte gefunden, mit meinem Namen drauf, wo jemand drüber geschrieben hatte, fuck you. So, und dann habe ich natürlich gedacht.
Du hattest aber keine Vorerlebnisse an dem Abend mit denen gehabt, die das irgendwie erklärt
haben. Nein,
hätten.
Nein, aber auf einmal, ich habe halt gedacht, die sind ausgetickt und hinterlassen mir jetzt eine fuck you Message auf meiner eigenen Visitenkarte. Und das Ding habe ich halt dann genommen und daraufhin eben diese fuck you too assholes geschrieben. An den Spiegel, weil es gab ja nichts anderes, wo ich es hätte schreiben können. Es war ja alles zerstört. Und gut, und so hat die Geschichte dann seinen Lauf genommen. Und irgendwann kamen die Jungs halt zurück in diesen Dressing Room und haben meine Message gelesen. Haben dann auch sehr viel von dieser Message erzählt bei jedem Interview, was sie geführt haben. Weil sie sowas wahrscheinlich noch nie erlebt hatten. Und Kurt hat sogar in London erzählt, beim NME und beim Melody Maker, our product manager in Germany rastete total aus. She thinks she is rock and roll. Und habe ich dann auch gedacht, mein Gott, also jetzt treibt er das immer weiter, ja. Nicht nur, dass die Mist gebaut haben, jetzt werde ich da auch noch durch den Kakao gezogen. Oder er eigentlich hat er mich ja sogar, wie soll ich sagen, mir irgendwie so eine Ehre verschafft, dass auf einmal ich der absolute Rock'n'Roller war, ja. Also es war alles merkwürdig und ständig haben meine Kollegen aus England angerufen, Eva, die reden schon wieder über dich und du wirst langsam zur Berühmtheit. Der Kurt spricht überall über dein, was du da so eine Aktion gemacht hast mit Fuck You Too und so weiter. Und da war mir das dann schon ein bisschen mulmig, zumal ich Angst hatte, was dann meine Chefs wohl zu dem Ganzen sagen, wenn das also jetzt so weitergeht, ne? Und ich bin ja dann auch am Montag morgen gleich extra früh im Büro gewesen, um meine Chefs darauf vorzubereiten, was da los war. Und dann war da totales Schweigen von meinem Geschäftsführer und von meinem Marketingchef, die mich nur angeguckt haben, so nach dem Motto, was hast du gemacht? Was? Und dann haben sie halt gesagt, also mein Geschäftsführer sagte, ich weiß nicht, Eva, ob ich mich das getraut hätte. Und so mit so einer Grabesstimme, dass du dachtest, ja, bin ich jetzt gefeuert oder was passiert, ja? Also das war, dann sagte er halt, ja, du repräsentierst die Plattenfirma, da kann man sich nicht so verhalten, da kann man nicht auf das Level dieser Chaoten sich begeben. Und nur ich habe halt daraus gelernt tatsächlich, dass hätte ich mich nicht auf das Level der Chaoten begeben, hätten sie mich null respektiert. Und wie die Geschichte später, also als es weiterging, einfach gezeigt hat, war, da war ein gewisses Level an Hochachtung oder irgendwas da. Denn später, bei der nächsten Tour, war ich die einzige Person von Geffen Records, die sie in ihrer Garderobe empfangen haben. Die einzige, die mit ihnen irgendwelche Sachen machen durfte. Unter anderem sogar absolut corporate Videos filmen für die BMG-Vertriebstagung, was Nirvana normal nie machen oder gemacht.
So Grußbotschaften an Labelmitarbeitern.
Grußbotschaften also an
so maximal unsexy für den
absolut
für
unsexy
den
und absolut corporate. Und sie haben ja Corporate America gehasst und Geffen dazu. Und jeden, der Geffen war, war scheiße, weil corporate. Aber Eva durfte dann Videos machen. Ja?
Und jetzt ist das ja Rock'n'Roll, irgendwie Hotelzimmer zertrümmern, hat man irgendwie von gehört, das ist so ein Rock'n'Roll-Ding. Aber beim Wu-Tang Clan war es nicht so komplett anders. Man kann nicht sagen, dass die sich besser verhalten hätten, wenn du mit denen unterwegs warst. Nee. Da gab es nur ein paar Geschichten, die klangen sehr ähnlich. Und diese Verhaltensweise hat dir öfter geholfen, ja? Also nicht zurückzustecken. Und du hast zum Beispiel was erzählt oder geschrieben von einem Fotoshooting. Das war noch ganz am Anfang mit dem Wu-Tang Clan. Ja. Du kanntest noch nicht mal die Namen von denen.
Nee.
Was nachvollziehbar ist, waren ja auch eine Menge. Damals 9 noch, ne?
9.
Bevor Capadonna dazu kam.
Nee, der Capadonna war nicht dabei, aber mit Dirty waren es ja 9.
Ja, genau. Ich meine, aber dann wurden 10.
Ja, gut, später, ja.
Aber so muss man ja auch erstmal alle Namen sich merken und sonst was. Und du kanntest die also noch gar nicht und die haben auch keinen Bock gehabt, mit dir zu reden und mal Hallo zu sagen. Aber dieses Fotoshooting lief irgendwie gar nicht. Komplett chaotisch, keiner hatte Bock, jeder hat gemacht, was er wollte. Und du hast irgendwann angefangen, einfach Ansagen zu machen.
Und nicht so sehr Ansagen, weil ich ja so eine panische Angst hatte, sie mit falschen Namen anzureden. Dann habe ich einfach, um zu vermeiden, dass ich sie überhaupt anreden muss, hab ich zu dem Fotografen gesagt, da hör mal, weil ich gemerkt habe, das läuft falsch, das läuft aus dem Ruder, habe ich zu ihm gesagt, du, hast du was dagegen, wenn ich mich da jetzt einmische und selbst das Foto aufbaue? Ja, weil sie haben null auf ihn gehört. Also er hat versucht, Anweisungen zu geben, sie standen vor einer Hohlkehle, vor einem weißen Hintergrund. Er hat sich überhaupt nicht durchsetzen können. Dann habe ich gesagt, du, kann ich kurz mal da reingehen aufs Set? Dann sagt er, ja, natürlich. Und dann habe ich die Jungs genommen, so, also wirklich an ihren Hoodies oder Jacken und habe sie einfach wie Schachfiguren hin und her geschoben, also auf der Hohlkehle. Ich konnte sie nicht anreden, weil ich, wie gesagt, gar nicht wusste, wer ist. Und sie haben sich da aber auch nicht gewehrt. Ich glaube, sie waren so überwältigt oder so schockiert, dass jemand sowas macht oder dass ich das mache, dass weder jemand gesagt hat, fass mich nicht an, noch was soll das oder gemeckert hat, also gar nichts.
Wir reden da über Jungs, wo den ganzen Tag rumgeschrien wurde, einer dem anderen gedroht hat, wo es sicherlich auch öfter mal zu Schlägereien oder zu sonst was kam. Also ODB ist ja, glaube ich, auch mehrmals angeschossen worden und so. Also du hast ja schon so ein paar Sachen da auch erlebt. Aber du hast dann vielleicht gerade, weil du selber bestimmt auch unsicher warst und ja gar nicht wusstest, wie soll ich mich in dieser Situation verhalten, oft damit reagiert, dann so auf Angriff ist die beste Verteidigung zu setzen.
Genau, das habe ich oft gemacht.
Extra tough zu sein.
Genau, weil bei mir war das der Mut der Verzweiflung, weil ich hatte Angst, dass diese Fotosession aus dem Ruder läuft. Ich hatte auch das Gefühl, ich werde irgendwie daran gemessen später, wie diese Fotosession läuft, obwohl das allererste Mal war, dass ich die Band überhaupt gesehen habe. Aber ich wollte halt, dass es ein Erfolg wird. Und da habe ich einfach gedacht, okay, jetzt, das war so ein Bauchgefühl, warum ich gesagt habe, ich muss da rein, eingreifen und die hin und her schieben, sonst wird es nichts. Ne?
Also wenn man sich auch die Situation mal vorstellt, ne? Du warst Ende 20, glaube ich, zu der Zeit. Du kommst aus Mannheim ursprünglich. Ne? Die Jungs kommen aus Staten Island. Du bist weiß, die sind schwarz. Die reden in einem krassen Slang. Die geben sich alle Mühe, so extrem rüberzukommen, wie es irgendwie geht, um so möglichst jedem Respekt und Angst einzuflößen. Und dann kommt ja noch was mit dazu, dass wahrscheinlich ja die komplette Musikindustrie ein reiner Männerverein war. So, nicht nur beim Wu-Tang Clan, sondern auch drumherum. Das heißt, da musste ich mich dann immer noch mal zwischendurch daran erinnern, dass es sowieso schon eine krasse Vorstellung ist. Wenn ich mir überlege, ich damals jung, jetzt plötzlich USA und mit Wu-Tang Clan arbeiten, heftig. Dann dazu noch eine Frau zu sein unter lauter Männern, die den Harten machen. Glaubst du, hat dich das noch mehr dazu gebracht, dann auf extra tough zu machen, um dir Respekt zu verschaffen?
Nee, also ich glaube, ich habe mir das in dem Moment auch gar nicht so die Tragweite, die du jetzt beschreibst. Das ist eine reine Bauchgefühlreaktion gewesen, mhm. weißt du? Ich habe mir in dem Moment nicht überlegt, bin ich jetzt hier in der Männerdomäne? Mhm. Ist das jetzt eine ultra-toughe Streetgang? Für mich war das eine Streetgang, weil ich natürlich mehr als eine Rap-Gruppe, weil ich natürlich vorher immer gehört habe, die waren alle im Knast, die sind vorbestraft, dies und das. Sind, ne? Also einer war, glaube ich, sogar noch immer im Knast, entweder Inspector Deck oder jemand. Also es war mir, für mich waren die einfach eine Straßengang, weißt du? Und ich habe nicht weder gedacht, dass die jetzt riesig groß werden, noch habe ich mir vor Augen geführt in dem Moment, dass es alles eine Männerdomäne ist. Das war mir jetzt nicht so bewusst.
Was ich auch interessant fand in dem Buch, man hat ja schon ab und zu mal davon gehört, das kam ja irgendwann mal raus und man kann es heute im Internet nachgucken, dass das FBI jahrelang gegen den Wu-Tang Clan ermittelt hat. Mhm. Und ermittelt hat unter der Annahme, man hätte es hier mit einer wichtigen kriminellen Organisation zu tun. Ja. Also nicht mit einer Rap-Gruppe von Jungs, die früher auch mal vertickt haben und immer noch ganz gerne mal einen rauchen 12-mal am Tag, mhm. sondern ein organisiertes Verbrechen. Da ging es darum, die seien in Drogenhandel verwickelt, die seien in Morde verwickelt und so weiter.
Waffenhandel auch. War,
okay, so. Also das volle Programm. Und ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das hat ja jetzt zu keinem Verfahren und auch zu keinen Verurteilungen geführt, diese ganzen Ermittlungen, zumindest nicht von Rappern vom Wu-Tang Clan. Was mich aber überrascht hat, ist, dass du dazu schreibst, du könntest nicht sagen, wie viel und was da dran ist an diesen Vorwürfen. Du warst ja 20 bis 30 Jahre mit denen unterwegs. Ich hätte eher gedacht, dass du dann laut lachst und sagst, was für ein Schwachsinn. Die sind eine Rap-Gruppe und keine Mafia-Organisation. Aber es muss ja immerhin, obwohl du sie sehr gut kanntest, bestand da ein Restzweifel, dass vielleicht an manchen Sachen doch was dran sein könnte.
Ja, absolut. Also ich meine, das waren ja keine Chorknaben, das wusste man ja auch, ne? Also natürlich haben die auch weiter irgendwelche Deals gemacht und irgendwelche Drogen vertickt, natürlich. Ich meine, das kann man einfach nicht aufhören, wenn man in diesen Strukturen aufgewachsen ist.
Aber haben die nicht sehr schnell sehr viel Geld auch bekommen?
Also ich kann's ja, mir aber gar es nicht war nie genug Geld. Es war doch nie genug Geld.
Die konnten. Aber wie viel reden wir denn ungefähr, wenn man Anfang der 90er so ein Album rausgebracht hat?
Das kann ich jetzt dir gar nicht beziffern. Also das wäre jetzt wirklich, da müsste ich jetzt wirklich lügen zu sagen, da ist so und so viel Geld geflossen. Das
aber wir reden nicht über, ich kann mir endlich einen VW Golf kaufen, sondern wir reden eher um, keine Ahnung, ich bin jetzt Millionär.
Ja, aber ich glaube, das Tragische war leider, genau, also Millionär sind ich jetzt nicht alle sofort geworden. Mhm. Natürlich, es braucht auch Zeit, aber sie hatten definitiv genug Geld, um kriminelle Aktivitäten einzustellen. Ja. Jeder normale Mensch hätte es eingestellt, ja. Aber ich glaube, einerseits war Geld immer sowieso der motivierende Faktor bei Wu-Tang, ja. Und alle Streits, die es gab innerhalb der Band, gingen ja fast immer nur um Geld. Sowieso. Und deshalb würde ich mal so sagen, sie konnten einfach nicht genug kriegen, weißt du? Und auf der einen Seite war das legale Geld da und auf der anderen Seite war immer noch ein Rest von illegalem Geld im Umlauf. Das heißt, oder vielmehr, sie haben sich da immer noch. Ich würde nie ausschließen, dass sie Waffen verkauft haben. Natürlich, also ich kann mich an ein Beispiel erinnern, wo Old Dirty zu mir gesagt hat, als ich mal bedroht wurde. Ich wurde von so einem verrückten nigerianischen Drogenhändler bedroht, der sich als Konzertveranstalter in der Schweiz in Lausanne betätigt hat und für den ich eine Show, mit dem ich eine Show gebucht hatte mit ODB, der dann aber erst zwei Tage später anreisen konnte, weil er seinen Pass verloren hatte und so weiter und so weiter. Und dann hat dieser Typ angefangen, mich zu bedrohen, also weil ich ja der Agent war in dem Zusammenhang. Und da weiß ich noch, dass Dirty halt zu mir gesagt hat, pass auf, das brauchst du dir ja nicht gefallen lassen. Was brauchst du? Waffen, Munition, Bulletproof West, also er hat gesagt, ich mach das alles, ich bring dir das alles. Ich habe gesagt, nee, um Gottes Willen, also nee, auf gar keinen Fall. Und dann hat er sich sogar noch angeboten, ins nächste Flugzeug zu steigen, den Kerl eigenhändig zu killen. Da habe ich gesagt, dann bitte nicht. Also ich habe ihn schon auf dem Swissair-Flug nach Lausanne gesehen. Ne? Also, aber das ist so.
Und du hast es, also du hast es ernst genommen. Das war nicht.
Ich habe die Bedrohung auf jeden Fall ernst genommen, aber ich wollte nicht, dass der Dirty anfängt.
Ja, also, du hast auch ernst genommen, dass er das vielleicht auch wirklich macht.
Natürlich, natürlich, total. Also ich habe dann quasi das abgeblasen. Also ich habe ja dann gesagt, nee, du gehst nicht und killst den. Und ich brauche jetzt ehrlich gesagt auch keine so und so viel Waffen mit Munition, aber er hat das alles angeboten und er hat es daheim, ja, und jeder hat es daheim. Und sie haben dann auch immer Schießübungen veranstaltet bei Rizzas Haus. Er hatte ein riesiges Grundstück und mehrere Hektar Wald sozusagen am Haus. Und da hat der Clan oft. Da haben sie immer gefragt, ob ich da mitmachen möchte, aber auf irgendwelche Glasflaschen und Dosen geballert. Und ich habe fürchterliche Angst vorm Schießen. Also ich habe mich da immer ins Haus gesetzt, während die solche Sachen gemacht haben. Deswegen, ich habe auch oft gar nicht wissen wollen, was die machen, weil
also aber du konntest, also am Anfang war es ja alles komplett fremd und natürlich maximal respekteinflößend wahrscheinlich, also alles andere wäre komisch, aber du hast ja auch, du beschreibst zum Beispiel von einem Dreh in Staten Island, also zum ersten Mal, denke ich mal, weiß ich nicht, bei denen in der Hood warst, also du konntest nachvollziehen, wo sie herkommen und warum die so drauf sind, wie die drauf sind und dass sie, also die Gegend war so.
Ne?
Die,
ich war vorher schon ein paar Mal dort gewesen, auch in den Projects, aber das war das erste Mal, dass ich mit Viva TV da war, was ja eben auch witzig war und ich ja im Grunde genommen auch eine Verantwortung hatte, dass diesem Team nichts passiert. Weißt du, weil, ja, ich meine, das ist, wenn du dir überlegst, da war ein Kameramann, da war ein Tonmann, da war der Olli von Felbert und ich glaube der Ralf Christoph, der damals Specs gemacht hat, die waren da alle dabei und ich war für die zuständig. Das heißt, ich habe mich verantwortlich gefühlt, dass denen nichts passiert. Und das ist natürlich, und dann genau als die da standen im Basketballcourt, fielen drei Schüsse von einem Dach runter. Also ich habe sofort hochgeguckt und Rizza auch, weil wir dachten, das kommt von da. Und dann war auch der Kameramann unsicher, sollen wir abbrechen, sollen wir weitermachen? Dann habe ich gesagt, wir machen weiter. Wir wollen eine geile Story haben, ja. Und das war halt so, das war so irgendwie so immer meine Mentalität. Ich wollte einfach den Job so gut es ging erledigen. Aber ich wollte viele jetzt von diesen Randgeschehnissen wie, was die da genau wem verkaufen und was, wo die noch nebenher Geld machen, es hat mich nicht interessiert. Das ist auch nicht mein Job, da Polizist zu spielen oder sie von irgendwas abzuhalten. Also das habe ich nicht, mich nicht da eingemischt, weißt du?
Das hat dich aber auch nicht dazu gebracht, den Job abzubrechen. Du hast es weiter durchgezogen und du sagst dann auch so ein bisschen fazitmäßig dazu, dass dich die Situationen immer weitergebracht haben im Leben, wo du ins kalte Wasser geworfen wurdest oder reingesprungen bist. Ja. Ja. Und du meinst, sagst so, man muss Chancen ergreifen, auch wenn sie einen überfordern. Ja. Weil du hättest ja, man fragt sich vor allem andersrum jetzt. Sagen wir, ich hätte das alles gemacht und hätte die Geschichte begonnen mit, ich war der größte Wu-Tang-Fan des Ruhrgebiets, dann hätte man verstanden, warum gibt er sich den ganzen Scheiß. Ja, bei dir könnte man sich fragen, warum hast du nicht einfach gesagt, hallo, ich möchte gerne versetzt werden, ich bin ja eigentlich eh mehr Team Heavy Metal. Die hauen nur Hotelzimmer kaputt.
Nee. Ich habe irgendwann tatsächlich, als ich die Jungs besser kennengelernt habe, das war aber schon so nach 3-4 Wochen, dass ich mich so in ihre Welt eingearbeitet habe und auch ständig nach Staten Island gefahren bin. Ich wollte ja nicht, dass sie zu mir kommen. Also die meisten Plattenfirmenmenschen machen das umgekehrt. Die bestellen die Künstler zu sich. Und sie sitzen da schön im Elfenbeinturm. Ich hatte ein Büro im 35. Stock am Times Square. Da hätte ich ja auch sitzen können und die Jungs ewig zu mir einbestellen und wir hätten im Konferenzraum ein langweiliges Interview nach dem anderen machen können. Aber ich wollte halt, einerseits wollte ich meinen Journalisten etwas bieten, das heißt das Lokalkolorit. Und auf der anderen Seite wollte ich ja selber ein bisschen mehr kennenlernen und ich war immer froh, wenn ich aus dem Büro rauskam. Ich bin so ein Typ, der kein Schreibtischtäter ist, sondern der eigentlich gerne da ist, wo etwas passiert. Und im Grunde war das angewandte Sozialarbeit, nichts anderes. Das war kein Marketing, weißt du?
Wenn man in so einer Situation ist, das könnte ja auch was anderes sein. Das kann ja auch so sein, wenn man irgendwie das Land einfach wechselt und jetzt in, keine Ahnung, nach Thailand zieht oder so, whatever, ja. Und man ist irgendwie in einer ganz anderen Kultur, in einer anderen Welt irgendwie unterwegs, wo man erstmal auch gar nichts einschätzen kann. Man weiß nicht genau, welche Situation ist gefährlich, welche ist nicht gefährlich und so weiter und so fort. Und man möchte irgendwie Respekt, Anerkennung, Akzeptanz von den Leuten bekommen, mit denen man da was zu tun hat. Glaubst du, der Weg ist dann, sich anzupassen, das möglichst zu verstehen und die Dinge so zu tun, wie die da halt getan werden, oder andersrum, sich selbst möglichst treu zu bleiben und den eigenen Film durchzuziehen und zu sagen, yo, ich komme aber nicht aus Staten Island und ich komme hier nicht aus dem Project, sondern ich komme halt aus Mannheim. Und ich bin Eva und ich mache mein Eva-Ding.
Genau, und ich habe immer mein Eva-Ding gemacht. Aber ich wollte immer ehrlich bleiben. Weil nichts ist schlimmer, wenn du versuchst, etwas zu faken, ja, was gar nicht echt ist. Mhm. Und ich war halt kein Hip-Hopper und ich rede auch nicht in dem Slang, weißt du? Und ich hätte es unheimlich anbiedernd und eigentlich prätentiös gefunden, mich da jetzt auf so ein Level zu begeben und irgendwie versuchen zu reden, so wie der Method Man. Ich habe so geredet, wie ich rede, und das hat mir auch eine gewisse Authentizität gegeben und auch ein gewisses, das hat bei ihnen wiederum erwirkt, dass sie mich als real empfunden haben, real. Und Raekwon hat es immer gesagt, she's keeping it real. Und das ist genau der Punkt. Hätte ich jetzt angefangen, so zu reden wie Raekwon, was ich nicht kann, wäre ich ja zur absoluten Witzfigur verkommen.
Aber das Ding ist, du hast wahrscheinlich viele Leute erlebt, die genau das gemacht
haben. Genau. Und ich hatte so eine Verachtung für diese Leute, weil ich das so, ja, unauthentisch finde und so unehrlich. Und einfach fake. Ich meine, klar, man muss sich natürlich anpassen. Ja? Wenn ich jetzt, ich sage es mal als Beispiel, wenn ich in einen buddhistischen Tempel gehe in Thailand, ja, dann ziehe ich mir halt auch die Schuhe aus, weil jeder, das ist ja klar. Also ich bin ja da nicht rumgelaufen wie die Axt im Walde, aber ich habe versucht, trotzdem authentisch ich zu bleiben, weil niemand versteht mehr, wenn du Bullshit machst, wie Leute, die wirklich von der Straße kommen und eben diesen Streetgang-Background haben, die merken doch sofort, wenn da irgendwas nicht stimmt und wenn du blöffst. Und so schlau war ich noch, dass ich das wusste und das wäre ja mein Ende gewesen. Ja. Stattdessen habe ich auch von Anfang an zum Clan gesagt, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wovon ihr da redet. Ich verstehe teilweise eure Lyrics nicht. Könnt ihr mir das erklären? Also was sind die Themen, ja? Ihr müsst mich da einfach einführen, weil ich komme aus einem völlig anderen Welt und ihr müsst sozusagen meine Mentoren werden. Also ich habe ihnen ehrlich gesagt, dass ich eben nichts weiß und dass ich auf ihre Hilfe angewiesen bin, um das Bestmögliche mit ihnen zu schaffen, dass wir gemeinsam an ihrer Karriere schaffen und arbeiten und dass wir den Erfolg erreichen. Und den kann ich nur erreichen, wenn ich wirklich komplett verstehe, um was es hier geht. Mhm. Und das haben sie auch akzeptiert und haben mich tatsächlich nach und nach wirklich unter ihre Fittiche genommen und haben mich eingeführt und haben mir Sachen gezeigt, wie man Lyrics macht oder wie man, was das bedeutet, Street Narrators. Und das habe ich dann auch später beim Nas verstanden oder bei Mobb Deep. Und mit Mobb Deep musste ich dann ja auch arbeiten. Also es war
musstest du arbeiten?
Nein, es war allerdings für mich dann viel, viel leichter, weil Mobb Deep schon gehört hatten, dass ich eigentlich ganz cool bin vom Clan. Mhm. Und deswegen war das wie ein Schneeballsystem, dass dann die einen mich zu den anderen weitergereicht haben. Also dann war ich schon so eine feste Größe auf einmal. Und
du bist dann ja auch irgendwann Loud International Chefin geworden.
Genau,
oder so?
Ja. Das auch nur nach einem Jahr. Ansonsten hätte ich meinen Job verloren, weil alles umstrukturiert wurde. Und dann hat Steve Rifkin gesagt, pass auf, wir machen dich zum Head of International, weil du hast so viel gemacht und du kannst es. Und
quasi ein Jahr, nachdem du da standst, mit diesem Wu-Tang Clan konfrontiert warst und dachtest, ich habe den schlimmsten Job der Welt.
Genau.
Geil.
Ja. Ja. Wild. Und das kann man sich nicht vorher planen oder ausmalen. Das wäre ja verrückt gewesen. Das ist einfach so passiert.
Und jetzt, ich habe ja schon gesagt, also in meiner ersten Session, wo ich so ein Drittel bis Hälfte von deinem Buch gelesen habe, wurde der Clan für mich immer sympathischer, je mehr ich gelesen habe. Bis so zu, du hast ja auch so Porträts von den Jungs drin und so weiter. Super spannend. Vor allem für jemanden, der halt viel Wu-Tang gehört hat in seinem Leben. In meiner nächsten Session wurden sie von Story zu Story unsympathischer, weil irgendwann wurde es schon anstrengend beim Lesen, weil du hattest ja auch, du warst mit ihnen auf Tour, du hast mit ihnen viele Pressetermine koordiniert und so weiter. Und die verhalten sich in vielen Stories wie trotzige Kinder. So, die, keine Ahnung, klauen, obwohl sie es nicht nötig hätten, überall die Füße auf den Tisch legen, sich daneben verhalten, super dreist sind und so weiter und so fort. Und du immer die bist, die es ausbaden muss, die dann alle angucken und sagen, wir haben hier eine Rechnung über 20.000 Euro, Frau Ries. So. Genau. Und mega anstrengend auf jeden Fall. Aber ich glaube, also um das einzuordnen, warum die sich so verhalten haben und worum es da ging, ist für mich so, weil es alles ein das ganze Verhalten oft so ein ausgestreckter Fickfinger an die gesamte Gesellschaft ist. Denn wenn man, du hast auch Geschichten da drin, wo Leute ohne erkennbaren Grund von der Polizei durchsucht werden, 60 Minuten lang. Du beschreibst auch, wie die jetzt zum ersten Mal in Europa sind und es denen ja genauso ging wie dir in New York. Die kommen plötzlich irgendwo hin und merken, okay, wir sind hier einfach die einzigen Schwarzen. Gibt es in diesem Land überhaupt schwarze Menschen? So. Und können auch haben überhaupt gar keinen Bezug dazu, verstehen vielleicht noch weniger, als du es andersrum verstanden hast, was da los ist. Ja. Und du erzählst da so eine Geschichte davon, wie ihr versucht habt, Reisepässe für die zu bekommen. Weil man hat ja in den USA auch nicht unbedingt einen Ausweis, den muss man erstmal bekommen. Und offensichtlich gab es da schon Vorgeschichten, denn wer war es? Ich glaube Ghostface? Nein, Method Man hatte es schon geschafft, Hausverbot bei dieser Behörde zu haben.
Ja.
Und ihr musstet dann in einen anderen Bundesstaat fahren.
Wir alle hatten Hausverbot irgendwann, ich auch. Ich hatte dann auch Hausverbot, weil ich war ja die Anführerin der schwer erziehbaren Fälle, die da jeden Tag ein- und ausgingen. Und
ihr solltet doch nur dahin gehen, so einen Bogen ausfüllen.
Nee, den Bogen, pass auf, das war anders. Den Bogen hatten wir ja schon bereits ausgefüllt. Das haben die brav bei mir im Büro erledigt, beziehungsweise schon in Staten Island. Nur da gab es dann auch wieder Drama, weil an dem Tag, wo wir eigentlich alle geplant waren, in der Fifth Avenue in die United States Passport Agency zu gehen für unseren wichtigen Termin. Wir hatten ja sogar Termine über das Business Affairs Department gemacht und so. Und hatten da ja sogar schon einen Sonderstatus. Also wir hatten ja ein VIP-Treatment eigentlich. Da war es dann aber wirklich so, dass die mit unvollständigen Unterlagen kamen. Und das habe ich heute auch noch schon mal erzählt, jemand anders. Und ich bin ausgetickt, weil der Manager hat mir hoch und heilig versprochen, hatte mir hoch und heilig versprochen, dass alles korrekt ist, dass er alles 100-mal double-checkt und 100-mal gemacht. Und ich sage, trotzdem möchte ich, dass ihr mir die Bögen auf den Tisch legt. Ich werde es nochmal kontrollieren. So, und dann waren sie bei mir in der Firma und im Büro oder im Konferenzraum. Ich habe die Bögen noch einmal double-checked und dann sehe ich bei Inspector Deck, dass er wieder geschrieben hatte, was ich schon mal bei ihm gefunden habe und was ich angekreidet habe, hatte er geschrieben, Place of Birth, da schreibst du normalerweise Brooklyn, New York, ja? Da schrieb er Kings County. Und Kings County Hospital, right. Und das ist das größte Krankenhaus in Brooklyn. Und da ist er geboren. Und das hat er als so reingeschrieben schon. Und dann Nationality, Black. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, Deck, ich habe dir das doch schon mal gesagt, gell? Jetzt schreibst du selben Scheiß wieder, willst du mich ärgern? Und Nationality, Black, was soll das? Und da habe ich ihn dann richtig konfrontiert und habe es wieder durchgestrichen mit einem schwarzen Stift und ihm wieder einen neuen Bogen hingelegt und gesagt, das mach's nochmal. Ich lasse dich das so lange machen, bis es stimmt. Und und dann hat er das gemacht und dann sind wir endlich, wollten wir dann los und da waren die mittlerweile alle schon so geladen, weil die anderen waren sauer, dass der Deck alles aufgehalten hat, jeder hat mit jedem geflucht und ich bin dann mit dem Tross, also wir sind durch die Straßen gelaufen, das war ja nicht weit, Fifth Avenue, ja, es waren ein paar Blocks, sind sie alle mit mir in so einer großen Gruppe da eben hin und dann ging's los und dann wurden wir dort kontrolliert und da hat dann der Ghost irgendwas Blödes zum Security-Menschen gesagt und hat dann einen Beamten angemeckert und der Rick Warren hat eine Sachbearbeiterin angemeckert und es wurde immer schlimmer und irgendwann haben sich alle beschwert über uns und irgendwann haben die Jungs laut geflucht in dem Government Office. Und dann wurden wir gebannt aus diesem Gebäude. Das heißt, wir haben absolutes Hausverbot bekommen, mussten uns dann ein anderes suchen. Und irgendwann ist es dann so geendet, dass ich mit den drei Letzten, die immer noch keinen Pass hatten, also mit Dirty, Meth und Ghost, mir eine Stretch-Limo gemietet habe. Und mit dieser Stretch-Limo mit ihm und einem speziellen Anwalt, Seymour Rosenberg, nach Stamford, Connecticut, in einen anderen Bundesstaat gefahren bin.
Das ist jetzt das Ding dabei. Ihr müsst also schon extra, du möchtest ja die international vermarkten. Dafür müssen die ins Ausland reisen. Dafür brauchen die einen Pass. Das funktioniert aber nicht. Und deshalb habt ihr extra den super Anwalt, um das klar zu machen. Ja. Und Method Man trägt an diesem Tag, wo er jetzt zur Behörde geht, einen Tarnanzug mit einem Patronengürtel, in dem Blunts drin stecken.
Ja. Und eine Zahnbürste.
Und eine Zahnbürste Fischerhut im Mund. An dem eine Zahnbürste hängt und kaut auf einer zweiten Zahnbürste rum.
Ja.
Und auf der Hinfahrt kifft er und trinkt Whisky.
Genau.
Okay. Warum?
Ich weiß nicht, das war Rockstar Attitude. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war.
Das ist ein bisschen hoch 20, wie ich mich verhalten habe mit 16 in der Schule, glaube ich.
Ja, aber das war einfach, ich konnte ihm noch nicht mal böse sein, weil der hatte in all dem, deswegen beschreibe ich das auch so, weil mir das bis heute so im Gedächtnis ist, der hatte bei all dem, wie er da stand, in seinem idiotischen Outfit, mit seiner blöden Einstellung, war der trotzdem wie ein kleines Kind. Und ich habe da einfach gar nicht, also, weißt du, ich fand es belustigend. Ich habe so in mich reingelacht. Ich musste nach außen ein Straight Face haben und irgendwie halbwegs ernst bleiben. Aber als ich ihn da gesehen habe, in dieser hochkarätigen, teuren Anwaltskanzlei mit den dicken Teppichen und den Damen im Kostüm. Und er steht dann da in seinem Camouflage-Outfit. Auf der einen Seite hat er mir fast leid getan. Auf der anderen Seite habe ich einfach gedacht, das ist ein Kind. Weißt du, und ich meine, du kannst da nicht böse sein. Er hat sich verhalten wie ein Dreijähriger. Und er hat sich oft verhalten wie ein Dreijähriger. Er hat auch oft mit mir so Babysprache gesprochen und sowas. Er hat einfach, das war so sein Ding, das war so irgendwie seine Masche. Also er hat, und ich wusste das, und daher war ich jetzt nicht böse. Mhm. Ich habe jeden so genommen, wie er ist, weißt du. Und bei ihm wusste ich einfach, dass es ein großes Kind ist. Mhm. Und, aber es war total witzig.
Sich wie ein Kind zu verhalten, tun dann vielleicht die Rockstars öfter auch, die dann halt sinnloserweise ihre Hotelzimmer kaputt schlagen, einfach weil sie es können oder weil sie voll auf Drogen sind oder so. Und bei den Jungs kommt aber dann ja noch mit dazu, auch von den Porträts, von denen ich gesprochen habe und so weiter, die haben ja auch schon alle eine Menge heftige Dinge vorher erlebt gehabt, ne? Und haben vielleicht auch öfter mal Unsicherheit oder sonst was überspielt damit, dann halt eben extra tough oder freaky oder sonst was zu sein, ne? Und halt, um halt nicht das Opfer in dieser Situation zu sein, wo man halt, keine Ahnung, mit lauter Leuten im Anzug konfrontiert ist und diskriminiert wird von vornherein schon und so weiter und so fort, dann halt zu sagen, okay, wenn ihr meint, ich wäre was weiß ich was, dann bin ich das hoch 20. Mhm. Dann hänge ich mir noch eine Zahnbürste an den Hut und komme im Patronengürtel voll Blanz.
Ich glaube, das hast du jetzt falsch interpretiert. Ich glaube gar nicht, dass das die Intention war. Ich glaube auch gar nicht, dass der sich so viel dabei gedacht hat.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Ich scheiß auf die Gesellschaft. Der fand es einfach cool. Mhm. Und er hat, das war so sein Style, weißt du? Mhm. Und ich glaube gar nicht, dass das eine tiefere Bedeutung hatte oder eine Verächtlichmachung der restlichen Gesellschaft oder so, sondern er hat sich das einfach angezogen und hat gedacht, ich gehe mit dem Outfit heute zum Anwalt und zur Passport Agency. Okay, aber ich da weiter jetzt nichts groß gedacht, glaube ich.
Du beschreibst viele Situationen, wo die Jungs keinen Bock hatten, die Dinge zu tun, die gerade gemacht werden sollten. Ja, also du machst Dinge aus mit Partnern, keine Ahnung, hier soll heute ein Interview stattfinden, wir drehen was, wir machen Fotoshooting, wir machen sonst was und dann passiert das am Ende nicht. Kenne ich aus der Musikindustrie ganz gut, dass das ungefähr in 2 von 3 Fällen so passiert, dass die Sachen dann am Ende anders laufen. Und du schreibst dann auch, dass du gut darin bist, Leute von Dingen zu überzeugen, die sie erstmal ablehnen. Was ja quasi dein Job war, das andauernd zu tun. Mhm. Ne? Weil vor allem, wenn es noch so viele sind. Also irgendeiner hat ja immer keinen Bock und überzeugt dann noch 3 andere davon.
Ja.
Wie bekommst du das denn hin? Durch Hartnäckigkeit?
Aber andererseits war das Schöne, dass es, weil es so viele waren, ja, dass immer dann doch 2 oder 3 es dann doch gemacht haben, weil die eben wieder konträr zum Rest der Band standen. Mhm. Das war natürlich auch die Schönheit an dieser Band, dass du tatsächlich immer Auswahlmöglichkeiten hattest. Also wenn jetzt die Fraktion Ghost und Ray, die immer zusammenhingen, gebockt haben, dann hat U-God und Method Man und noch einer halt was gemacht. Mhm. Weißt du, und das war das Schöne. Also ich konnte dann immer, obwohl die jetzt vielleicht nicht vorgesehen waren fürs Interview, ja. Also ich habe am Schluss eigentlich fast mit dem Ghost zum Beispiel gar nichts mehr gemacht, weil der hat es auch schon geschafft, bei Interviews einzuschlafen. Und wenn Leute beim Interview einschlafen, das ist der absolute Diss für den Journalisten. Also ich meine, was soll ein Radiojournalist denken, wenn ein Ghost schnarchend im Sessel sitzt? Weißt du, da habe ich dann gesagt, okay, der kommt mir jetzt so schnell nicht mehr dran. Mhm. Weil ich brauche diese Schmach nicht, weißt du, dass dann hinterher die Journalisten zu mir kommen und sagen, du, der Ghost ist bei mir im Interview eingeschlafen, was machen wir jetzt? Und da musste ich ja den Nächsten ins Rennen schicken, weil, ne, um das wieder auszugleichen. Und
Die Größe vom Wu-Tang Clan ist natürlich auch das Besondere, weil es gibt ja jetzt nicht nur die diversen Mitglieder, die jetzt ja direkte Wu-Tang Clan-Mitglieder sind, sondern ich habe bei Wikipedia mal geguckt, da werden alleine 38 assoziierte Gruppen aufgezählt. Da habe ich noch gar nicht von einzelnen Rappern gesprochen, sondern nur Gruppen, die aus mehreren Menschen bestehen. Ja, das heißt, es war ja irgendwann ein unglaubliches Movement, ein riesengroßes Ding. Wie organisiert sich sowas eigentlich? Streng geführt durch so einen diktatorischen Leader RZA, der alle Strippen in der Hand hält, oder super lose?
Ich glaube eher super lose. Also ich glaube, er kann nur, er konnte nur, sag ich mal, in der Core-Band, die eben diese neuen Leute waren, da hat er sich diktatorisch verhalten, ja, oder hat da tatsächlich die Zügel in der Hand gehabt. Alles andere war einfach, das hat sich so ergeben, so eine Konstellation, ja. Aber also das kann man nicht führen. Es entwickelt eine Eigendynamik, würde ich sagen. Ja. Mhm.
Aber in der Kerngruppe gab es eine klare Hierarchie, nach der dann sogar die Gagen aufgeteilt wurden. Und die hat RZA also RZA hat es ja auch gestartet. Das waren Haufen von Rappern, die alle aus verschiedenen Teilen von Staten Island kamen und so. Nicht alle ganz am gleichen Block gelebt haben, manche aber auch ja sogar verwandt miteinander und so und sich dann mehr kannten. Und alle irgendwie wahrscheinlich Talent im Rappen hatten, wo, glaube ich, auch mindestens, wer war es nochmal, Masterkiller oder so dabei war, der vorher noch gar nicht wirklich gerappt hatte. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und RZA hat die zusammengestellt, hat allen gesagt, gebt mir 5 Jahre eures Lebens und ich bringe euch auf Platz 1 der Charts, hat von allen ein bisschen Kohle eingesammelt, um sich Equipment zu kaufen, einen Sampler oder was, und hat dann dieses musikalische, unglaubliche Ding daraus geschaffen. Denn ich finde, als Gruppe, die sind alle, sie haben ja auch als Solo-Artist direkt veröffentlicht, sehr viele von denen sind auch einfach als Solo-Artist unglaublich stark, sie sind sich alle ähnlich in ihrem Style, gleichzeitig aber auch wieder völlig verschieden. Ja. So. Also eigentlich perfekt, wie man es zusammenstellen kann. Dann hat man dieses ganze Kung-Fu-Mafia-Film, sonst was, Universum inhaltlich, man hat diese Beats, die völlig anders waren als alles, was man vorher je gehört hatte. Ne? Puff Daddy hat in der Zeit halt in dieser Shiny-Suit-Area halt eben so softe Pop-Rap gemacht, sag ich jetzt mal so halb verächtlich als Nicht-Fan davon, und dann kam dieser super dreckige Sound von Wu-Tang. Also RZA ist ja schon ein krasser Regisseur von dieser ganzen Sache gewesen. Mhm. Glaubst du, die anderen wären ohne ihn erfolgreich und Stars geworden, oder wären die alle Drogendealer in Staten Island geblieben?
Ich glaube nicht, dass sie ohne ihn den Erfolg gehabt hätten, weil das war ja auch gerade das Besondere, dass es eben eine Supergroup war. Das war ein Dreamteam. Das war, wie nennt man das so schön? Das war tatsächlich eine Band, wo jeder im Grunde ein toller Rapper war, weißt du, wo jeder im Grunde genommen Star-Qualitäten hatte. Und ich glaube, dass ohne jetzt so eine Führung, ja, also ob das nun RZA war oder es hätte ja auch jemand anders sein können, es hätte ja ein anderer Produzent sein können, ja, oder ein richtig guter Manager natürlich, den sie auch nicht hatten, das nicht zu diesem Erfolg geführt hätte.
Was glaubst du denn, was man über Organisation von Teams vom Wu-Tang Clan lernen kann? Also vielleicht auch, dass man es gerade so nicht machen sollte, wie die es gemacht haben, aber es war ja auch erfolgreich und mindestens mal speziell. So.
Also ich glaube, es war zu der damaligen Zeit und in dem damaligen Stadium, in dem sich die Band befand, war das richtig, was er gemacht hat. Ja, also diese ersten 5 Jahre, gebt mir 5 Jahre eures Lebens, vertraut mir, ich führe euch auf Platz 1 oder in die Charts. Das war richtig, weil sie hatten ja eigentlich auch wenig zu verlieren. Die kamen ja wirklich aus dem Elend und es gab da ja wenig Alternativen. Was man hätte ändern müssen ist nach den 5 Jahren oder als es dann weiterging, hätte er meines Erachtens den Managementstil ein bisschen ändern müssen. Ich hätte es anders gemacht, das habe ich ihm auch oft gesagt. Ich habe ihm auch zu der Zeit immer gesagt, Achtung, du machst dich extrem unbeliebt, weil so und so und so.
Weil er so diktatorisch war, weil er
Sachen vorgegeben hat. Weil er diktatorisch war, aber auch teilweise nicht ganz ehrlich war, weil er nicht so eine Ansage gemacht hat. Passt auf, Leute, ich bin der Diktator, ihr habt mir zu folgen. Sondern er hat es ein bisschen verbrämt, aber es kam dann trotzdem durch. Und also ich glaube, da hätte halt auch richtig, richtig mit offenen Karten immer spielen müssen und da wären ihm die Sympathien wahrscheinlich erhalten geblieben. Also ich glaube, also ich hätte es halt ein bisschen schlauer angestellt, aber das ist auch jetzt Auffassungssache. Man kann sich drüber streiten, was wäre gewesen, wenn. Aber also manchmal habe ich, wie gesagt, gedacht, dass er viele Sachen falsch macht. Auf der anderen Seite hat er mir auch oft leid getan, weil er sehr isoliert war. Und weil er, ja, und das ist eben dieser Spruch, den ich, glaube ich, auch im Buch geschrieben habe, dass ich denke, es ist you're lonely at the top, ja, weil wenn du der CEO bist oder wenn du der der Leader bist, dann hast du meistens keine Menschen um dich herum, mit denen du dich wirklich ehrlich austauschen kannst. Und das ist eine gewisse Einsamkeit. Ja, und ich glaube, dass das ihn, also für ihn auch schwer war, und weil er oft eben dann von dem Rest der Gruppe angefeindet wurde, für die Gruppe kann ich genauso gut verstehen, weil sie das als eine Verquickung empfunden haben von, da ist jetzt unser Produzent und unser, ja, Fellow Bandmember sozusagen, der das Ding leiten will, und dann ist da noch sein Bruder dabei als Manager, und die nutzen uns eigentlich aus. Also so ist es von Seiten der Band verstanden worden. Also man muss auch immer schauen, ich habe immer versucht, mich ganz neutral zu verhalten und mich in die Schuhe von beiden Seiten zu stellen. Und innerhalb der Band gab es ja auch wieder unterschiedliche Fraktionen, wo sich Leute angefeindet haben. Für mich war das ja auch oft eine schwierige Situation, sag ich mal, es ist allen recht zu machen oder eben auch nicht recht zu machen und mich also möglichst neutral zu verhalten. Es ist schwierig, weil es natürlich auch Charaktere sind und Personalities, und mit manchen verstehst du dich einfach besser, menschlich. Die sind mir näher, und es ist dann natürlich schwierig, da so quasi wie ein Elternteil oder ein Lehrer fast die gesamte Klasse möglichst gleich zu behandeln.
Das wird dann in einem Unternehmen oder in anderen Situationen auch ähnlich.
Genau, oder in einem Unternehmen, jetzt einen Mitarbeiter gleich zu behandeln, ist schwierig. Also du versuchst natürlich gerecht zu sein, aber du kannst manchmal auch nicht 100% gerecht sein.
Und du hast dann das Gefühl, also es gibt vielleicht zwei Managementstile, die beide hätte funktionieren können. Also entweder der Diktator zu sein oder eher der Mannschaftskapitän, mehr auf Augenhöhe und alle zusammen und so. Aber sei ehrlich in dem Weg, den du gehst, und täusch nicht an, du seist der Mannschaftskapitän, wenn du dich dann aber eigentlich am Dienstag wieder wie der Diktator verhältst. Das wäre so das Ding. Okay, verstehe ich. Ha. Du beschreibst den Clan auch und nennst ihn auch mal dysfunktionale Familie an irgendeiner Stelle, weil die sich halt andauernd gestritten haben und das auch in der Öffentlichkeit und vor Journalisten und so weiter und so fort. Gleichzeitig sagst du aber auch, dass du von ihnen Loyalität gelernt hast, unter anderem. Also, und sie sind ja auch zusammengeblieben. Also es wurde dann schwierig und da standen nicht immer alle gemeinsam auf der Bühne und so weiter. Da sind sie ja auch dann bekannt vorgeworden. Aber eigentlich ist es ja schon ein Wunder, dass diese Gruppe überhaupt älter als zwei Alben geworden ist. In der Zusammensetzung, ne? Und oder überhaupt, dass es zum zweiten ebenfalls legendären Album kam. Was war diese Loyalität dann da drin? Halt eben zu sagen, okay, wir streiten uns zwar andauernd und bedrohen uns und keine Ahnung was, aber selbst wenn wir das öffentlich uns über den Sound von 8 Diagrams beschwert haben, gehen wir danach trotzdem mit auf Tour. Ist das dann das Ding?
Genau, also sie haben sich ja oft über Dinge beschwert, kreative Differenzen, was weiß ich, über alles Mögliche hat sich irgendwann mal jeder beschwert. Aber im Grunde genommen ist das diese Brotherhood, also so würde ich das bezeichnen, die sie eben zusammengeschweißt hat. Und wenn du sie jetzt heute einzeln befragen würdest, würde jeder sagen, ja klar, wir gehören zusammen. Es ist auch wesentlich einfacher, mit den einzelnen Bandmembers klarzukommen, als mit ihnen als Gruppe. Weil dann, wenn du jetzt im 1:1 Austausch bist mit jemand, dann stellt er sich 100% auf dich ein und dann ist alles friedlich, absolut friedlich und harmonisch. Wenn aber halt die Gruppe als Gruppe agiert, da gibt's eben diese Gruppendynamik, was ich eben als eine dysfunktionale Familie bezeichnet habe. Also ich habe das schon sehr, sehr früh sogar der Band so charakterisiert. Da habe ich auch erst gedacht, naja, hoffentlich reagieren sie, fassen sie das nicht falsch auf. Aber ich habe gesagt, ihr seid für mich eigentlich wie das sprichwörtliche, alte, zerstrittene Ehepaar, was nicht ohne einander kann, aber auch nicht miteinander kann. Und bei ihnen ist es noch viel mehr, sie sind ja kein Ehepaar, sie sind eine Familie. Ja? Und in dieser Familie gibt es ja noch viel mehr Unterströmungen und gewisse Ideen und Glaubensgrundsätze und so weiter. Also es ist dann noch schwieriger, als wenn man sich nur ein Ehepaar anguckt oder ein Paar, ne? Und das ist, aber am Ende des Tages bei all diesen Streits, bei denen ich dabei sein durfte, und manchmal wollte ich da auch überhaupt nicht dabei sein, bin aber reingezogen worden, zum Beispiel auf den Tourneen, da kannst du ja schlecht irgendwo ausweichen. Also selbst wenn ich in einem Hotel war mit der Band, hieß es dann, wir haben um 6 Uhr Bandmeeting unten im Restaurant. Und Bandmeeting hieß, da fliegen die Fetzen. Mhm. Bandmeeting hieß, es wird sich über alles ausgesprochen. Da habe ich gesagt, ja, ihr habt Bandmeeting, ich nicht. Mhm. Ich bin in meinem Zimmer oder ich bin sonst wo, ich gehe in der Stadt Stuttgart shoppen oder sonst was. Nee, du bist dabei beim Bandmeeting. Also ich wurde da immer mit einbezogen und sollte dann auch so eine Art Schiedsrichter sein, ja, der da dann sagt, ja, was sagst denn du dazu? Und wer hat denn jetzt recht und so? Und es ist eine blöde Situation, aber ich fand es natürlich auch sehr interessant, dabei zu sein. Nur manchmal war das dann einfach auch so viel und diese Meetings gingen oft stundenlang mit riesigem Geschrei in extremer Lautstärke und verängstigten Kellnern, die dazwischen rumgehuscht sind, weil sie uns ja auch noch bedienen mussten. Die haben das auch alles mit angehört. Und das war halt auch so eine Sache, die ich extrem peinlich fand. Also ich habe mich für die Band geschämt, oft. Also weil diese schrecklichen Streite in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden. Also quasi mit dem Hotelpersonal dabei.
Was, also es gibt ja immer Konflikte in Teams, so auch, ne? Und was würdest du denn daraus mitnehmen, wie man mit solchen Konflikten umgehen sollte, mit einer Konfrontation? Und wir haben uns jetzt offen ausgesprochen und wir haben das jetzt dann aber auch geklärt. Mhm. So. Oder wäre dein Weg eher, genau das nicht zu machen, weil du das Gefühl hast, es hat zu nichts gebracht, es hat es nur weiter hoch eskaliert und man hätte es diplomatischer, gechillter und weniger konfrontativ reden
sollen? Also bei dieser Band definitiv funktioniert nur diese konfrontative Methode, weil sie einfach so ticken. Also sie müssen schreien und sie müssen sich an die Gurgel gehen und sie müssen das alles machen, sie müssen das ausleben. Mhm. Danach ist es dann besser. Das heißt, es hat auch der Papa Wu mal zu mir gesagt, der hat gesagt, na, als wir uns auch gestritten haben, er und ich, da wurde es ja genauso geschrien und mit den Türen geknallt und so. Da hat er gesagt, Mensch, ist doch toll, dass wir jetzt mal so richtig Steam rauslassen konnten und so richtig Dampf ablassen und jetzt fühlen wir uns doch viel besser, oder? Dann habe ich gesagt, ja, stimmt, das stimmt. Man ist wie erleichtert, dann ist dieser Ballast abgeworfen. Also das habe ich da auch gelernt. Also es kommt drauf an, mit wem du zu tun hast, ja. Aber bei dieser Band definitiv, also so richtig einen knalligen Streit, der auch 2-3 Stunden geht, aber danach fühlt sich jeder einerseits total erschöpft, aber andererseits auch etwas besser und dann redet jeder wieder freundlich miteinander.
Also manchmal kann so Konfrontation dann auch wirklich
clearing
the air oder wie man das auf
Englisch sagt. Genau, das heißt clearing the air, genau. Ja. Und das hat bei denen immer nur so funktioniert.
Weil du gerade Papa Wu erwähnt hast. Du erzählst Geschichten von Papa Wu und dann auch noch von Mook und das sind beides so Leute aus dem Umfeld vom Klar. Und das ist eine recht typische Sache, mindestens mal für die Rap-Welt, sonst habe ich von der Popmusikwelt keine Ahnung, aber dass man Leute in seinem Umfeld hat, in Management-Positionen oder sonst was, die aus dem, also einen Manager hat, der aus dem eigenen Umfeld kommt. Mein Cousin managt mich, mein Bruder, der macht das, der macht das und so weiter. Was oft auch was damit zu tun hat, dass man den Leuten mehr vertraut als den Leuten, die vielleicht vom Label kommen oder so. Man guckt auch nicht in die gelben Seiten und sagt, ich suche einen Tourmanager, sondern man sagt so, jo, du bist jetzt mein Tourmanager. Was natürlich auch dazu führen kann, dass da manchmal Leute in Positionen sind, die keine Ahnung davon haben, wie zur Hölle man Tourmanager ist.
Genau. So.
Und du hattest da mit dem MOOC zum Beispiel mal eine Konfrontation, wo er irgendwie dir dazwischen gegrätscht ist mit Sachen, weil er sich wichtig machen wollte aus deiner Sicht und etwas absagen wollte, was du irgendwie 3 Wochen vorher organisiert hattest wahrscheinlich, was dazu geführt hat, dass du irgendwann gesagt hast, er oder ich, so. Und ihr wart gemeinsam in Europa auf Tour und du hast gesagt, so entweder ist der jetzt weg oder ich bin weg, so. Und wusstest nicht, für wen sie sich überhaupt entscheiden würden. Mhm. Und es führte dazu, dass irgendwann Method Man im Bus dann am nächsten Tag gesagt hat, wir fahren jetzt mal rechts ran und dann musste Mook aussteigen und wurde irgendwo, ich glaube es war in England oder
in
so?
In England bei strömendem Regen am
auf
Highway.
Auf dem Rastplatz ausgesetzt.
Ausgesetzt, ja.
Der Kollege aus New York, weil man sich dann für dich und gegen ihn entschieden hatte. Glaubst du, ist das ein schlauer Move, um sich in solchen Sachen Respekt zu verschaffen, zwischendurch all in zu gehen? Weil das bist du ja damit, ja? Das könnte ich jetzt auf der Arbeit, könnte man das auch irgendwo machen, dass man halt einfach so alles auf diese Karte setzt, volles Risiko geht, weil der hätte auch sein können, dass du im Regen stehst in England, ne?
Und ja, natürlich. Im Bus fährt. Aber mir war es egal in dem Moment. Also ich glaube, da haben sie mich auf den Punkt gebracht, wo es mir wirklich egal war.
Also es war kein Bluff.
Nein. Ich blöffe überhaupt nicht. Ich bin nicht kein Blöffer, ja? Ich bin absolut ehrlich und in dem Moment habe ich einfach gesagt, der oder ich, überlegt euch gut, was ihr macht. Und genauso war das auch in anderen Gelegenheiten, wo ich einfach gesagt habe, also so oder hier geht es nicht mehr weiter. Ne? Da muss man dann auch irgendwie wirklich sein Standing ganz klar machen. Und da war es ja jetzt dann auch so, dass die Band sich für mich entschieden hatte. Und ich glaube auch aus der Angst heraus, dass sie doch geahnt haben, ohne mich sind sie aufgeschmissen, ohne Moog sind sie nicht aufgeschmissen. Mhm. Ja, und
also dann hattest du einfach halt auch das entsprechende Blatt auf der Hand zum All-In gehen. Ne? Du hattest die Machtposition dann auch einfach, die dann größer war als die von ihm.
Und ich kann dir auch erzählen aus meiner späteren Erfahrung bei Sony zum Beispiel, das hat jetzt mit Wu-Tang direkt nichts zu tun, aber da habe ich ja auch mit Nas gearbeitet oder mit anderen, mit Little Flip und mit anderen Künstlern dort. Da war das auch einmal so eine Situation, wo ich wegen ihm, also wo ich mich wegen Nas sogar mit dem Chef von Sony angelegt habe, mit Donny Einer damals, dem CEO, in einem Marketing-Meeting, wo er mir verbieten wollte oder wo er quasi gesagt hat, nein, der Nas geht nicht wie ursprünglich geplant im Frühjahr nach Deutschland, nach England, nach Frankreich und seine Promo dort zu machen, sondern der geht nach Baton Rouge, Louisiana, in einen fucking Radiosender irgendwo hinter Tupfing. Mhm. Und ich habe gesagt, sag mal, jetzt geht's aber noch, ja. Da bin ich so ausgetickt, also in dem Moment, und mir war egal, ob es der Donny ist oder ich weiß nicht, wer auch immer es ist. Also jeder hatte ja grundsätzlich Angst vor Donny Einer und wir saßen da an einem schrecklichen Marmortisch mit 40 Leuten im Sony-Marketing-Meeting an der Madison Avenue und ich habe meine Hand genommen, auf den Tisch gehauen, die Faust so auf den Tisch und habe nur gesagt, der Nas geht im Frühjahr nach Europa und da kannst du dich gehackt legen. Mir ist Louisiana, Baton Rouge scheißegal.
Und ja? Es hat geklappt.
Und es hat geklappt. Dasselbe, das ist dasselbe.
Aber das war auch was wahrscheinlich keine rationale Entscheidung und Taktik war, sondern du hast das auch manchmal, beschreibst es auch im Buch und hast das auch vorhin gesagt, dass du manchmal auch einfach extremst wütend warst und einfach ausgetickt bist.
Genau.
Und es dann aber funktioniert hat, weil dein Blatt offensichtlich gut genug war. Also
und ich hatte da auch gedacht, Achtung, der schmeißt mich raus. Weil der war so ein Typ.
Ich habe gestern im Heute-Journal den Spruch gehört, den ich geil fand, ein Diplomat wird nicht wütend, der macht sich Notizen. So, ich glaube, dir hat es öfter in deiner Karriere geholfen, wütend zu werden in den richtigen Momenten und dann einfach einen Scheiß zu geben und zurückzuschreien und dann aber auch den Respekt zu haben der Leute.
Ja, ich glaube schon. Also ich könnte kein Diplomat sein.
Okay. Du hast, also ich habe ja schon gesagt, dass du geschrieben hast, dass du Loyalität vom Wu-Tang Clan gelernt hast. Du sagst, du hast außerdem Street Smarts, Furchtlosigkeit und Dreistigkeit gelernt von denen. Dreistigkeit kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn die in jedem Büro, wo die sind, die Füße auf den Tisch legen, der Mitarbeiter sich das Telefon nehmen und erstmal für 20.000 Euro in die USA telefonieren. Aber ja, kannst du vielleicht zu denen was sagen? Street Smarts, Furchtlosigkeit und Dreistigkeit?
Street Smarts, das war halt, ging ja schon am ersten Tag los, als ich die Band kennengelernt hatte, als nach dieser berühmten Fotosession eben ich mir ein Taxi mit Jizzer geteilt habe, zurück zum Label. Mhm. Und er da schon ziemlich herrisch mich angefahren hat, ich soll mich nicht so und so verhalten, weil sonst würde ich in New York zum Opfer. Das gleich am ersten Tag. Mhm. Also er hat auf gut Deutsch gesagt, erstens mal, guck nicht ständig nach oben, wenn du auf der Straße läufst, auf diese hohen Gebäude, auf die Wolkenkratzer. Das machen nur Touristen. Mhm. Du willst dich nicht als Tourist outen. Mhm. Du bist ein New Yorker. Mhm. Und sonst wirst du zum Opfer. Und du gehst schnell und mit einer Bestimmtheit. Du machst keinen Augenkontakt mit irgendjemand auf der Straße. Du gehst deiner Wege schnell und mit Purpose. Mit so einer Zielsetzung. Und das Dritte war, als er gesehen hat, dass ich meinen Geldbeutel rausnehmen wollte und zusätzlich unserem Taxifahrer ein Trinkgeld geben wollte, hat er gesagt, nein, you're not gonna tip the cab driver. New Yorker geben kein Trinkgeld. Mhm. Gewöhn dir das ab. Habe ich auch nie wieder einem Taxifahrer Trinkgeld gegeben nach dieser Sache. Nie wieder. Dem heute habe ich gegeben, aber wir sind ja nicht in New York. Also das ist einfach, das sind so Sachen und die habe ich dann verinnerlicht. Mhm.
Und zu wissen, wie du dich in dieser Welt bewegen kannst. Wieder genau. So ein bisschen wie meine Frage vom Anfang, so also ein Stück weit muss man halt raffen, wenn ich in Thailand bin, wie verhält man sich ein Thailänder? Und auf der anderen Seite aber man selbst auch bleiben in den entscheidenden Sachen, ohne halt anzufangen, selbst Camouflage-Anzüge mit Patronengürteln zu tragen.
Ja, genau. Okay.
Ja.
Genau.
Das waren Street Smarts auch und einfach, wie man sich halt bewegt in New York. Und Furchtlosigkeit und Dreistigkeit, was hat dir das auch gegeben, was für dein Leben geholfen hat?
Furchtlosigkeit war eben zum Beispiel sowas wie eben das Beispiel, was du vorhin genannt hast, mit diesem, wo die Schüsse gefallen sind auf Staten Island, dass ich dann gesagt habe, wir machen weiter. Nicht abgebrochen habe. Ich war nochmal in so einer ziemlich schlimmen Situation, die kommt im Buch aber nicht vor, mit einem anderen Team von Viva, wo es eine Massenschlägerei gab in der Venue, da hat der Clan performt, der Clan hat die Schlägerei angezettelt, in Harlem, und ich war mit den drei deutschen Viva-Leuten die einzigen Weißen in dieser Venue, und das war im Armory, an der 125. Straße und Lenox. Und da hat der Clan angefangen, mit dem Veranstalter zu streiten. Es ging wieder um Geld in den Backstage. Und dieser Backstage-Streit hat sich fortgepflanzt in die ganze Halle. Und am Schluss hat jeder mit jedem geprügelt. Es war eine Massenprügelei. Ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Und ich habe nur noch gesehen, ich habe mich ein bisschen so in Sicherheit gebracht, habe nur noch geschaut, da sind Tische geflogen. Also da hat der Ghost einen Tisch auf den Veranstalter geschubst mit sämtlichen Getränken, die drauf standen. Zusätzlich hat der irgendeiner von der Band Cola-Dosen genommen und die einfach geworfen auf den, volle Cola-Dosen, auf den Veranstalter und sonstige Leute. Das waren Geschosse. Und dann hat ODB sich in einem Hechtsprung auf einen sich keilenden Haufen von Männern geworfen. Also der hat das so richtig genossen. Und hat gesagt, yo! Und hat sich mit so einem Hechtsprung eben oben drauf und immer auf irgendjemand gekloppt. Und ich habe nur noch gesagt, hey, also ich muss hier raus. Ich darf hier nicht sein. Und hab versucht, den Kameramann zu alarmieren, aber der hat die ganze Zeit durch die Linse geguckt, gar nicht gesehen, was ich abspielt. Der hat immer nur auf die Bühne, also hat versucht, die Bühne
irgendwie. Das Konzert lief noch, oder
was? Ja, da war eine andere Gruppe noch am performen. Okay. Also während diesem Konzert begann diese Massenkeilerei und ich habe es halt relativ früh erkannt, dass das schlimm wird. Der Clan war voll drin. Ich konnte die auch nicht mehr retten oder rausziehen. Es ging nicht, ohne dass ich verletzt geworden wäre. Dann habe ich halt meine Viva-Leute gerettet sozusagen, die rausgezogen und gesagt, wir gehen jetzt die Treppe runter, wir müssen hier raus. Ihr versteht nicht, es gibt gleich eine Riesentrampelei und jeder rennt an die Notausgänge und wir werden zertrampelt. Wir müssen hier raus und dann sind sie mit mir runter und wir haben wollten durch den Notausgang raus, der war verrammelt. Dann mussten wir einen anderen Ausgang finden, den haben wir aber noch gefunden. Mittlerweile haben dann Leute, alle sind dann versucht, die Treppe runterzugehen und haben sich, sind gefallen und andere sind auf die Gefallenen draufgetrampelt. Und als ich dann endlich die Tür aufgemacht habe außen, da war die gesamte Venue von NYPD umstellt. Die standen da, sind aber nicht reingekommen, um uns zu helfen, sondern die standen und haben gewartet. Die waren mit Mannschaftswegen vorgefahren, die alle vergittert waren und haben die Leute einfach verhaftet.
Aber erst, wenn sie rauskamen,
ohne sich selber den Stress zu geben. Niemand ist hochgegangen. Und ich habe die Ahnen geschrien. Ich war so voller Wut auch wieder. Und dann sah ich die Polizisten stehen und schreien, und sagen, seid ihr blöd, ihr steht da rum. Die Leute schlagen sich tot da drin. Geht da rein, holt die raus. Geht da rein, da ist die Hölle los. Die Leute werden zertrampelt. Man stand so da, ne? Und dann, und ich hatte Gott sei Dank in weißer Voraussicht den Limo-Fahrer noch da stehen, der hatte so eine Angst gekriegt mittlerweile, der hat sich eingeriegelt im Auto, hatte aber unser Fluchtfahrzeug sozusagen schon stehen und wir sind sofort weg.
Und da lernt man dann Furchtlosigkeit dadurch, dass man einfach schon ein paar Sachen erlebt hat.
Genau, und okay. Ich habe das schon irgendwie geahnt, dass das vielleicht gefährlich wird und habe da halt auch deswegen dem Fahrer gesagt, er soll da bleiben. Ja.
Gibst du deiner ganzen Geschichte mit dem Wu-Tang Clan für dich persönlich so ein eine wichtigste Lehre, die du daraus gezogen hast, denn bestimmt, es sind ja viele Jahre, wäre dein Leben sonst sehr anders gelaufen. Du hättest ganz andere Erfahrungen gemacht, wenn du zum Beispiel, was wolltest du machen, Country-Musiker irgendwo betreut hättest, wo du die Musik am Anfang auch nicht mochtest. Hättest du jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht, würdest du jetzt wahrscheinlich einen Cowboy-Hut tragen.
Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, nee, das weiß ich nicht.
Gibst du eine Hauptlehre oder sind es eher viele, viele kleine Dinge, die man lernt?
Viele kleine Dinge auch, aber ich würde auch sagen, die Hauptlehre ist wirklich tatsächlich, sich zu trauen, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen. Mhm. Ja, das habe ich mich ja getraut. Das hat sich ja im Grunde die Band auch getraut, umgekehrt. Mhm. Also wenn ich allein, an die Begebenheit denke mit dem Raekwon, wo der bei unserem ersten Festival, großen Festival in Holland, auf der Bühne stand, hinterm Vorhang mit mir und den Vorhang so ein bisschen aufgemacht hat und rausgeschielt hat und nur weiße Gesichter sah. 30.000 weiße Leute, oder fast nur weiße, und sich zu mir rumgedreht hat, völlig schockiert und gesagt, where's all the black people in Holland? Mhm. Und ich habe gesagt, du, das ist eure Audience, das sind eure Fans. Und er sagt, ja, das kann doch nicht sein, das sind doch weiße. Ich sag, doch, das ist, du wirst sehen, das sind eure Fans, ja. Weil er war verunsichert. Mhm. Immer in den USA war das die Black Community, für die sie performt haben. Und auf einmal kommt er nach Europa und sieht dies, und für ihn quasi als Kulturschock sieht er nur Weiße, die angeblich ihre Fans sind. Und sie hatten das nie so sich durchdacht, weißt du? Aber das war auch eben, sich außerhalb der Comfortzone zu bewegen und mal sich auf was Neues einzulassen.
Cool. Eine letzte Frage hätte ich noch. Da es ja so viele anstrengende Geschichten auch gibt, die du da drin erklärst. Ich meine, eh klar, Tourmanager zu sein, was du ja auch teilweise warst, ist sowieso, glaube ich, ein extremst tougher Job. Deshalb sind Tourmanager auch oft sehr tough, weil die müssen halt dafür sorgen, dass so ein Riesenzirkus irgendwie rechtzeitig und on time von Stadt zu Stadt kommt. Aber du hast sicherlich jetzt auch nicht gerade die pflegeleichteste Band gehabt. Radiohead wäre bestimmt einfacher gewesen, jetzt mal so random gesagt. Warum hast du nie aufgehört in all den Jahren?
Weil ja mittlerweile wir ja auch Freunde geworden sind, ja. Also das, ich meine, und außerdem gab es dann ja immer wieder ein neues Projekt und ich bin nicht der Typ, der aufgibt, also der so einfach irgendwie was hinschmeißt. Es ist
aus Prinzip.
Aus Prinzip eigentlich, ja.
Cool. Geil. Ich danke dir für das Gespräch.
Mhm, gerne.
Meiner Meinung nach sind es vor allem 7 Dinge, die man aus Evas Karriere und vom Wu-Tang Clan lernen kann. Erstens, manchmal muss man mit gleichen Mitteln dagegenhalten, um sich Respekt zu verschaffen. Nummer 2, man muss Chancen ergreifen, auch wenn sie einen überfordern. Das hat sie ja definitiv getan. Und zu ihren Erfahrungen in der New Yorker Webwelt, der beste Weg, sich zu integrieren, ist, man selbst zu bleiben. Fand ich auch geil. Nummer 4, wenn du dir Respekt verschaffen willst, geh all in. Aber achte darauf, auch ein gutes Blatt zu haben. Nummer 5, manche Leute brauchen Eskalation, bevor sie wieder friedlich werden können. Nummer 6, ein Diplomat wird nicht wütend, der macht sich Notizen, aber manchmal hilft es auch einfach auszurasten. Und die wichtigste Lehre von allen, trau dich aus deiner Komfortzone, denn ohne die hätte es Evas Karriere nie gegeben und auch nicht den Wu-Tang Clan. Danke fürs Zuhören bei Learnings, danke fürs Zuschauen bei hiphop.de, abonniert uns, wo ihr könnt, und wir hören und sehen uns bald wieder. Bis dann. Peace.